Hallo an alle Zuhörenden bei Time for Work. Heute mal mit einem etwas ungewöhnlichen Thema von uns. Wir befinden uns nämlich ziemlich weit weg von sämtlichen IT-Systemen, Servern, Datenstrukturen, Cloud, sondern gehen mal rein, wie man denn überhaupt dazu kommt, dass Leute das bedienen können.
Genau, und dafür braucht es IT-Fachkräfte. Und manchmal hilft einem dabei auch ein Personaldienstleister. Und selbst wenn er einen nicht unbedingt jetzt, wenn man den jetzt nicht unbedingt direkt braucht, so kann der einen zumindest sagen, was passiert denn gerade im IT-Fachkräftemarkt?
Denn man bekommt so einiges mit, ne? Man denkt, okay, wie ist denn gerade der Markt überhaupt? Man hat gemerkt, es ist ein Shift da von der Arbeitnehmermarkt zum Arbeitgebermarkt. Aber wie wirkt sich das denn auf die IT aus? Genau das besprechen wir jetzt und ich sage Film ab. Wir sprechen bei Time for Work viel über IT-Lösungen und deren Impact auf Nutzer und Nutzerinnen. Aber fangen wir doch mal von vorn an. Ohne Arme keine Kekse. Das heißt, ohne entsprechende Fachkräfte keine IT, Infrastruktur, KI und Cloud-Themen. Wie finden wir sie denn aber nun, die passenden Personen mit dem richtigen Skillset? Wie sieht der Arbeitsmarkt dafür aus und welche Anforderungen stellen ITler bzw. Unternehmen heutzutage? Das besprechen wir mit Andreas Sauer, Bereichsleiter Technology beim Partner für Personalvermittlung und Recruiting Hays. Hallo Andreas, schön, dass du bei Time for Work bist.
Hallo Sandra, hallo Andreas, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Stell dich doch unseren Hörern und Hörerinnen bitte einmal vor.
Ja, also mein Name ist Andreas Sauer. Ich bin jetzt seit ziemlich genau 18 Jahren bei Hays und habe angefangen als Consultant IT-Fachkräfte zu rekrutieren, Arbeitgeber zu akquirieren, die selbst oft genug Probleme haben, das Fachpersonal zu finden. Habe dann über die Jahre eben Verantwortung hier übernehmen dürfen, Teams, Abteilungen aufbauen und bin jetzt bei uns in einer unserer größten Business Units für die Direktvermittlung von IT-Fachkräften, unter anderem hier im Westen von Deutschland verantwortlich. Und nebenbei kümmere ich mich auch mal wieder um Presseanfragen, zum Beispiel wenn es um einen Blick auf den IT-Arbeitsmarkt von außen geht.
Ja, also Hays ist ja schon eine bekannte Marke, aber trotzdem wäre es vielleicht gut für die einen oder anderen Hörerinnen und Hörer, da nochmal ein bisschen mehr zu erfahren. Also kannst du uns vielleicht nochmal so ein bisschen Einblick geben als Personaldienstleister, was macht da Hays genau? Also welches Personal wird da vermittelt oder wird da verdienstleistet? Wie sieht das ganz konkret im IT-Personalbereich aus?
Ja, genau. Also man könnte sagen, wir sind so eine Art One-Stop-Shop. Also wir sind im Fach- und Führungskräftevermittlungsbereich unterwegs, haben 10 verschiedene Spezialisierungen, in denen wir unterwegs sind. Und eine sehr, sehr große davon ist eben der IT-Bereich. Und was uns von so ein paar Marktbegleitern unterscheidet, ist eben, dass wir jetzt nicht nur in der Direktvermittlung oder nicht nur für temporäre Projekte unterstützen, sondern wir haben ein sehr, sehr breites Portfolio. Wie gesagt, ich bin jetzt aus der Direktvermittlung, wo wir festangestellte Fach- und Führungskräfte vermitteln. Wir vermitteln aber auch Freelancer in Projekte. Wir vermitteln sehr qualifizierte Fachkräfte in Arbeitnehmerüberlassung. Wir können auch auf Werkvertragsbasis ganze Lösungen unseren Kunden anbieten und haben noch verschiedene andere Services, die wir anbieten. Sind hier in Deutschland, aber auch international vertreten, dadurch eben auch ein sehr großes Netzwerk, was wir da haben und zur Verfügung stellen.
Hast du da nochmal irgendeine Kennzahl, dass man so von der Größe her sich ungefähr was vorstellen kann? Ihr seid ja nicht ganz klein.
Nee, absolut. Also weltweit sind wir so um die 10.000 Mitarbeitende in 33 Ländern. Und hier in Deutschland haben wir eben auch eigentlich in jeder größeren Stadt, in jeder Metropolregion haben wir auch Offices.
Ja, ja, also uns oder mir fällt ja bei Hays auch regelmäßig aus, ihr habt ja echt so, wie sagt man, so die Fühler am Arbeitsmarkt oder veröffentlicht regelmäßig da auch Berichte darüber. Nimm uns doch einfach mal mit oder kannst du uns einfach mal einen Einblick geben, so aktuell, wie sieht es eigentlich heute am Arbeitsmarkt insgesamt aus? Wie sieht es speziell am IT-Arbeitsmarkt aus? Also wo stehen wir da jetzt? Also wir wissen ja von außen, es gibt eine Konjunkturflaute, aber wie wirkt die sich aus?
Ja, absolut. Also das hängt natürlich immer eng zusammen, ne? Konjunkturflaute und Arbeitsmarkt. Und wir kommen einfach historisch aus einer Zeit, wo wir strukturell ganz, ganz viel Wachstum hatten in der deutschen Wirtschaft. Dementsprechend hatten sich viele Unternehmen auch von ihrer ganzen Ausrichtung so aufgestellt, um halt Wachstum über die nächsten Jahre auch generieren zu können. Und jetzt je länger halt diese Stagnation oder teilweise auch der Rückgang andauert, desto eher passen sich die Firmen ihrem Bedarf eben auch daran an. Und das merkt man schon am Arbeitsmarkt. Wir haben zum Beispiel eine Studie, die das seit vielen, vielen Jahren misst. Das ist der Hays Fachkräfteindex. Da haben wir angefangen zu messen, wie viele Jobs sind extern am Markt ausgeschrieben auf ganz verschiedenen relevanten Fachbörsen. Haben das unterteilt nach verschiedenen Fachdisziplinen. IT war immer Teil davon zum Beispiel. Und dann haben wir einen externen Partner, der das eben mit uns gemeinsam misst. Und man kann dann von Quartal zu Quartal, von Jahr zu Jahr immer sehen, wie verändert sich prozentual die Anzahl ausgeschriebener Stellen in dem Bereich im Vergleich zum Ausgangswert. So, und wenn wir jetzt IT zum Beispiel nehmen, dann sind wir da jetzt schon sehr, sehr lange in einem über 100%igen Wachstum. Ich meine, wir hatten ja so Hochphasen, wo teilweise über 100.000 offene Vakanzen am deutschen Arbeitsmarkt ausgeschrieben waren, nur für IT. Und man sieht eben jetzt, dass in den letzten, also da gab es natürlich immer wieder saisonal Bewegungen. So um Corona ging es dann mal deutlich runter. Nach Corona ging es sehr schnell wieder nach oben. Von diesem Peak, sage ich mal, mit den 100.000 plus Stellen sind wir jetzt eigentlich schon im zweiten, dritten Jahr in der Rückwärtsbewegung. Und das sieht man auch quartalsweise immer. Also aktuell sind wir, glaube ich, letzte Zahl, die ich kenne, so bei 67.500 Stellen, Pi mal Daumen. Und wenn man jetzt ja, auf das nähere zeitliche Umfeld jetzt schaut, ist zum Beispiel auch jetzt ein Rückgang von, ich glaube, 9% vom jetzt abgelaufenen vierten Quartal in 2025 zu dem Vorquartal, zu dem dritten Quartal. Ja. Also für IT. Wenn man es jetzt mal in den Gesamtzusammenhang setzt, also auch in anderen Spezialisierungen, nimmt die Nachfrage oder hat die Nachfrage abgenommen und in den allermeisten Disziplinen noch deutlich stärker als in der IT, was eben zeigt, dass IT nach wie vor ein sehr, ja, sehr wichtiges Thema ist für die Unternehmen, auch wenn sie vielleicht nicht so wachsen, wie sie es gerne würden. Also in Relation ist die Nachfrage sehr, sehr robust. Ne? Aber folgt dem Trend, dass überall eben die Anzahl ausgeschriebener Stellen zurückgeht.
Na, ich hab mal drüber geguckt, glaube ich, über die letzte Mitteilung zu eurem Index, zu eurem Fachkräfteindex. Und da war ja auch so die Mitteilung, auch gerade bei HR oder so, ne? Lässt das gerade extrem nach. Also die Nachfrage.
Ja, das muss man immer so ein bisschen in den Kontext setzen. HR hat natürlich ganz viele Aufgaben, aber eine Kernfunktion ist eben auch Talent Acquisition oder Rekrutierung. Und klar, wenn natürlich die Nachfrage abnimmt, dann brauchst du intern auch weniger Leute, die jetzt am externen Markt Augen und Ohren offen halten, um neue Mitarbeitende zu gewinnen. Aber strategische Personalthemen haben die natürlich auch viele, sodass da in manchen Bereichen weniger Bedarf ist und in anderen verschiebt er sich dann vielleicht auch auf andere Aufgabenfelder.
Zurück zur IT. Schaut ihr bloß auf die absolute Zahl der Stellen oder habt ihr auch da auch so, wie sagt man, so einen Index darüber oder eine Erfahrung darüber, wie sich der Skillbedarf ändert oder die Jobprofile?
Ja, also wir haben in der Fachgruppe IT haben wir verschiedene Rollengruppen, die wir uns seit Tag 1 sozusagen immer anschauen. Jetzt weiß nicht, beispielsweise SAP-Entwickler oder Software-Entwickler oder IT-Architekten, auch Cybersecurity-Spezialisten zum Beispiel. Und da kannst du dann schon sehen, in dem Gesamttrend gibt es Spezialisierungen, die sind weiterhin sehr stark gefragt, vielleicht sogar weiterhin zunehmend, während andere schwächer nachgefragt sind. Also wenn du es auf die IT beziehst, könnte man sagen, man sieht eigentlich, dass jetzt in den letzten Jahren so ganz operative Rollen im Verhältnis stärker sinken. Also nehmen wir mal Beispiel jetzt so Testgeschichten im Softwareumfeld. Na, da ist auch, da brauchst du nicht mal KI, das ist ja schon vieles automatisiert worden, sodass da eben weniger Headcount in der eigenen IT benötigt wird, um die Aufgaben zu erledigen. Und aufbauen auf Testautomatisierung ist jetzt KI sozusagen die nächste Zündstufe, sodass man da wirklich sehr, sehr stark einen Rücklauf sieht. Aber zum Beispiel auch bei klassischen Programmierfunktionen, also ich weiß noch, als KI so in den Anfängen war, hieß es ja so, Mensch, so Low-Code-Sachen oder sowas, das wird in Zukunft eine KI machen. Da sind wir aber stellenweise schon deutlich drüber. Also ich kenne auch jetzt, also aus dem persönlichen Umfeld von einigen Kunden, Anwendungsfälle, dass sie tatsächlich in ihrer klassischen Softwareentwicklungsabteilung weniger Leute einstellen müssen, weil die KI eben nicht nur, ist mal auf Low-Code eben so Vorarbeit macht, sondern tatsächlich wirklich guten Code in der Hochsprache
so
entwickeln kann.
So Vibe-Coding, ne? Ja, so diese.
Ja. Zum Beispiel, ja. Genau. Ja. Und das macht sich natürlich auch bemerkbar, ne? Dass dann diese operativen Rollen weniger werden. Das Schöne ist ja eigentlich, dass das die Leute, die jetzt schon da sind in den Unternehmen, die eigentlich die letzten Jahre immer gewohnt waren, Mensch, wir haben ja zu wenig Leute an Bord, die Arbeitslast ist vielleicht auch hoch, dass die natürlich punktuell auch entlastet werden, ne? Wenn weniger operative Aufgaben da sind, die von Menschenhand gemacht werden müssen und die sich dann mehr mit, ich sag mal, strategischeren Themen beschäftigen können. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch die Skills dafür haben. Ne? Also nicht jeder, der vorher eine Software entwickelt hat, kann jetzt die Architektur bauen oder so. Ja.
Das wäre meine Frage gewesen, inwieweit ihr das beobachtet. Ne? Es gibt ja das eine, ich habe den Bedarf an Skills, ne? Und ich schaue dann, wie kann ich diesen Bedarf strategisch irgendwie decken. Dann schaue ich natürlich erstmal in der eigenen Mannschaft und schaue, wer kann das Wer kann das abnehmen? Gibt es irgendwie von euch Indikatoren oder so etwas? Okay, das und das funktioniert gut. Dort schaut das Unternehmen erstmal in den eigenen Reihen nach Personal und besetzt das neu. Oder diese Stellen werden generell neu ausgeschrieben, weil das ist utopisch, dass man, wie du gerade sagst, eben vielleicht von einer Sachbearbeiterin auf einmal so Programmiererin wird.
Also eine ganz klare Antwort kann ich dir da nicht drauf geben. Oft ist es so, dass wir jetzt hier in dem Direktvermittlungsbereich natürlich mit den Kunden dann in Kontakt kommen, wenn sie für sich entschieden
suchen,
haben, wir kriegen es intern, wir kriegen es intern nicht aufgefangen. Also klar, da gibt es natürlich immer Sachen, dass du sagst, wie kann ich meine vorhandene Mannschaft irgendwie reskillen oder upskillen. Je nach Unternehmensgröße haben die halt auch irgendwelche Talent-Management-Systeme, die auch das interne Know-how irgendwie katalogisieren und dann kann man sinnvoll darauf aufbauen oder einzelne Leute gezielt weiterbilden, sodass sie andere Aufgaben übernehmen können. Bei vielen mittelständischen Kunden gibt es das noch nicht, weil vielleicht einfach eine Investition in so ein System sich noch nicht so lohnt. Aber wir kommen ganz explizit in meinem Bereich immer dann in Kontakt, wenn der Kunde für sich das eigentlich intern schon einmal komplett durchgespielt hat, gesagt hat, nee, hier brauchen wir vielleicht nochmal einen ganz anderen Blick von außen oder auch Kompetenzen, die wir hier weder haben noch aus dem Bestand heraus entwickeln können.
Und das schließt ja an die Aussage, die du vorhin getätigt hast, dass eben es Bereiche gibt, die immer noch überproportional oder sehr, sehr stark nachgefragt sind und andere eben drunter gehen. Das wäre ja ein Indikator dafür, ne?
Steht eigentlich gerade, wenn man so Richtung KI, aber vielleicht gibt es noch andere Entwicklungen. Also gibt es da so bestimmte Kompetenzen oder bestimmte Skills, die dann heute auch schon auf den Anzeigen draufstehen, die es vor 5 Jahren in der Form noch nicht gab, die heute schon öfter kommen, so von den Unternehmen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt so einzelne Skills oder bei Kompetenzen würde ich sagen, klares Ja, weil also das, was die KI oder ganze Data-Bewegung, die gerade so losgeht, insbesondere auszeichnet, ist eigentlich, es gibt nicht mehr die eine vorherrschende Technologie, auf der du jetzt als IT-Fachkraft deine Karriere aufbauen kannst. Also wenn ich das vergleiche mit meinen Anfängen, als ich hier bei Hays angefangen habe, gab es viele Quereinsteiger im SAP-Umfeld zum Beispiel. Die kamen teilweise aus handwerklichen Berufen oder irgendwoher, haben dann mal eine gute Schulung gemacht für ein Modul und da konntest du relativ entspannt eine ganze Karriere drauf aufbauen. Das, was wir ja jetzt erleben, ist, dass rund um das ganze Thema Daten und KI es so viele verschiedene Anbieter gibt und auch immer wieder neue Nischenprodukte auftauchen, sodass du eigentlich gezwungen bist du brauchst eine sehr, sehr gute Grundausbildung zu dem ganzen Thema. Also ich glaube, ein akademischer Hintergrund ist wichtiger denn je oder zumindest mal dieses Abstraktionsvermögen, dass du halt sehr schnell merken kannst, was bringt mich hier weiter und das Ganze dann irgendwie kombinierst. Aber du kannst dich eben nicht mehr darauf verlassen, weil ich jetzt mit dem einen Tool, was gerade gefragt ist, kenne ich mich super aus, dass das eben jetzt so mal für einen längeren Zeitraum wirklich karriererelevant trägt, sondern du musst halt sehr, sehr offen und lernwillig sein, um da am Ball zu bleiben.
Sind es eher Architekten, die eher gefragt sind, als so Software- oder Spezialisten in einzelnen Programmiersprachen oder so? Kann man das so sagen, so pauschal?
Ja, also ja und nein, würde ich sagen. Also ich glaube, dass die Architektenrolle an sich, die wird wichtiger, weil das ist eben in der Regel, egal für was du jetzt Architekt bist in der IT, das ist eben dieser strategische Blickwinkel, den dann andere, ob Menschen oder KI-Systeme operativ irgendwie unterfüttern. Und deswegen ist der Bedarf sehr ausgeprägt. Aber auch wenn du jetzt, ist man in einen eher operativen Job innerhalb jetzt zum Beispiel von einem KI-Setup hast, da musst du einfach wahnsinnig agil sein, was die Technologien betrifft. Das ändert sich wirklich sehr, sehr häufig, was da im Fokus steht.
Wie reagieren Bewerber darauf? Also diese Anpassungsfähigkeit muss ich erstmal mitbringen, ne? Wie du sagst, früher war es, habe ich mir eine Schulung reingezogen oder angetan und dann konnte ich das mehr oder weniger, ne? Und heute muss ich jetzt sehr flexibel sein. Was muss ein Bewerber mitbringen, der sich auf so eine Stelle bewerben möchte?
Also ich glaube, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, das prägt ja wahnsinnig, ne? Also ich glaube, wenn du jetzt in so einem Bereich unterwegs bist, dann musst du von Natur aus sehr, sehr neugierig, sehr veränderungsbereit sein. Das ist halt nicht so ein Job, den du irgendwie 9-to-5 machen kannst und sagst so, alles, was ich dafür brauche, lerne ich hier auf der Arbeit und danach schalte ich den Kopf aus, so, sondern das ist schon ein Stück weit so eine Passion. Also vielleicht auch eine Typfrage. Ich glaube nicht, dass das, dass jeder bereit ist, vielleicht auch diese Neugier aufzubringen und dieses stetige Lernen. Das ist natürlich eine ganz tolle Kompetenz, eine ganz wichtige Kompetenz, aber eben auch Typfrage, ne?
Gibt's sowas wie so eine geänderte oder veränderte Lernkultur in den Unternehmen oder bekommt ihr sowas mit und vielleicht gibt es auch Möglichkeit oder bietet ihr das als Hays auch selbst an für die Fachkräfte, die ihr vermittelt? Also bietet ihr da andere Möglichkeiten heute?
Also wir haben explizit in der Sparte, wo wir jetzt spezialisierte Fachkräfte in Arbeitnehmerüberlassung zu den Kunden bringen, da haben wir als, da sind wir ja Arbeitgeber, da haben wir auch ganz klar den Auftrag, dafür Fortbildung zu sorgen. Jetzt nicht speziell unbedingt immer im KI-Bereich, aber da liegt es natürlich auch viel dran, dass die Leute, die bei uns auf der Payroll sind, die wir in Projekte schicken wollen, dass die zeitgemäße Kompetenzen mitbringen. Und in der Rolle sehen wir uns auch. Auf Arbeitgeberseite ist das ganz unterschiedlich. Ne? Also könnte ich jetzt nicht eine pauschale Antwort geben.
Also weil eben dieses, also was ich halt immer sehe in diesem Markt derzeit drin, ist eben, dass dieses kontinuierliche Lernen, ne? Also früher, da hat man mal eine Schulung gemacht. Heute geht es ja eher darum, ne? Man bildet sich irgendwo und es geht ja kontinuierlich weiter in sämtlichen Zusammenhängen. Und da ist immer die Frage, wie das heute abgebildet wird. Ja.
Nee, also da hast du definitiv einen Punkt, dass Fortbildung ist nicht mehr so komplett anlassbezogen und für das eine Projekt, sondern es ist wirklich ein dauerhaftes Thema. Es ist eigentlich, muss das Teil der Arbeitswelt sein, dass du immer irgendwie auch einen Teil deiner Zeit, gerade wenn du in der IT jetzt unterwegs bist, für so Themen einplanst. Ja, und da können sich natürlich auch Arbeitgeber dann besonders positiv hervortun, die sagen, wir haben da gute Angebote oder sind bereit, auch wirklich Geld in die Hand zu nehmen, dass man auch professionelle Fortbildung bekommt, Zertifikate etc. Ja.
Jetzt werden natürlich viele auch wissen wollen, jetzt haben wir endlich mal jemanden von Hays da, wie verändern sich denn die Gehälter, die IT-Gehälter?
Das ist auch ganz spannend. Wir haben letztes Jahr unseren zweiten IT-Gehaltsreport rausgebracht. Und was man sieht, ist schon eine moderate Entwicklung gewesen bei den Gehältern. Es ist natürlich, dass sich in einigen Rollen sich die Gehälter sehr stark entwickeln, weil die weiter in einem Trend stehen. Also wenn du jetzt zum Beispiel Cybersecurity nimmst oder das KI-Datenthema, dafür sind dann andere Rollen vielleicht weniger nachgefragt, sodass die eben auch nicht unbedingt den Markt haben, dass die Gehälter sich da wahnwitzig entwickeln. Das ist, würde ich sagen, auch da eine Mischung, dass in den operativen Rollen sich das vielfach gar nicht so stark entwickelt hat in den letzten Jahren, vielleicht auch so ein bisschen so eine Konsolidierung eintritt, was das betrifft. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch in dieser grundsätzlich niedrigeren oder niedriger nachfragenden Marktsituation Rollen, die sich sehr, sehr gut entwickeln. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Gehälter von SAP-Beratern oder so schaue, die auch in einer Phase wie jetzt sich noch relevant weiterentwickelt haben. Cybersecurity hatte ich vorhin genannt, ja, Architekten auch. Das sind schon sehr gut bezahlte Rollen. Ja.
Sind die Gehaltsspannen im IT-Bereich, wenn man die beiden Regionen, nehmen wir mal Ost und West, ne, vergleicht, immer noch relativ hoch oder gleicht sich das mit den Jahren an? Es sagt, okay, es gibt eine Annäherung der Gehaltsspannen in Ost und West oder ist es immer noch relativ weit auseinander?
Also wir haben das auch regional beobachtet und es gibt regional schon messbare Unterschiede nach wie vor. Und das ist nicht alleine Ost-West, das ist auch Nord-Süd und aber was man sagen kann, wenn du jetzt speziell auf Ost-West schaust, es gibt einen Gap, aber der schließt sich schrittweise. Also da gab es schon relevantes Aufholen bei den Gehältern. Ja. Aber zum Beispiel NRW hat auch einen relativ hohen Schnitt, was die Gehälter betrifft. Liegt jetzt zum Beispiel relevant über, weiß ich nicht, Schleswig-Holstein zum Beispiel. Also auch innerhalb vom Westen gibt es Unterschiede und innerhalb vom Osten gibt es auch Unterschiede.
Ja. Ja klar, du hast dann trotzdem noch Metropolregion in Anführungsstrichen und hast trotzdem den ländlichen Raum, wo eben weniger Firmen angesiedelt sind. Das ist so, ja, das stimmt.
Würde gern wissen, wie ist das mit dem Arbeitsumfeld? Es wird ja überall geredet, so zurück ins Office, weniger Homeoffice. Homeoffice war über Jahre hinweg auch gerade in den Stellenanzeigen. Ja, da haben sich ja auch viele so davor getan mit flexiblen Arbeitsverhältnissen. Welche Rolle spielt diese Flexibilität in der Arbeit heute noch in den Stellenanzeigen? Gibt's da eine Entwicklung so ein Stück weit zurück oder wie siehst du das?
Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was stark emotionalisiert. Das haben wir auch bei unserem Gehaltsreport gesehen. Also flexible Arbeitsformen sind auf jeden Fall, also ich weiß gar nicht, ob man das offiziell auch als Benefit bezeichnen kann, weil es eigentlich so Standard
ist. Was normal
ist,
sein sollte, auch, ne?
Ja, auch erwartet wird. Mhm. Wenn ich jetzt bei uns auf unsere Kunden schaue, da gibt es auch ganz wenige. Also es gibt immer mal wieder Arbeitgeber, die sagen, weiß ich, aus kulturellen Gründen oder so, wollen wir das hier nicht anbieten. Wenn du dir überlegst, keine Ahnung, stell dir vor, du bist irgendwie, weiß ich nicht, jetzt eine Supermarktkette oder so und du sagst, ich habe, weiß ich nicht, einen ganzen großen Anteil der Leute, die arbeiten hier in der Fläche, an der Kasse, die können per se kein Homeoffice machen und irgendwie so für die Einheitlichkeit hier im Unternehmen kann ich nicht sagen, alle, die im Büro sitzen, ist mir egal, wo die arbeiten, alle anderen kommen bitte schön in die Kasse und ins Lager. So, das ist ja auch irgendwie so ein kulturelles Ganzes, so ein Unternehmen. Ne? Also da gibt es dann schon mal Firmen, die sagen, nee, können wir uns gar nicht vorstellen, aber ganz, ganz weite Teile, ich tue schon in einem Prozent, ich würde mal sagen, bei 98% aller Arbeitgeber ist irgendeine Form vom hybriden Arbeitsmodell heute Normalität. Und wir erleben auch bei den IT-Fachkräften, dass die sich extrem schwer tun, sich für einen Arbeitgeber zu entscheiden, wenn der das gar nicht anbieten würde. wir hatten während Corona, kann man sagen, da war das ja für viele Arbeitgeber noch so ein ganz neues Thema. Da war dann auch so ein Trend, gerade so bei den Softwareentwicklern, Mensch, es gibt 100% Remote-Stellen und ich kann arbeiten, wo ich will, das ist toll und ich kann mir das nur vorstellen, wenn ich nie wieder ins Office muss. Ich glaube, da hat schon aber auch so ein Lerneffekt bei den Leuten eingesetzt, weil viele dann für sich doch festgestellt haben, naja, Flexibilität ist nicht alles, irgendwie bin ich halt doch ein soziales Wesen und ab und zu mal einen Kollegen sehen, ist jetzt doch nicht das Schlechteste. Ich glaube, es gibt schon viele, die diese Flexibilität im Arbeitsort sehr stark assoziieren mit so Workations oder mal aus dem Ausland arbeiten. Das finden ganz viele sehr, sehr spannend. Aber ich glaube, so gelebte Realität ist heute, dass so die Leute, weiß ich nicht, wenn es hochkommt, 2-3 Tage im Office sind und ansonsten zu Hause arbeiten. Das würde ich sagen, ist so der Schnitt, den ich wahrnehme.
Der Standard. Ja. Und genau, weil du gerade sagtest, dass die sich sehr, sehr schwer tun, sich für einen Arbeitgeber zu entscheiden, der eben das nicht anbietet, würdest du sagen, da gibt es irgendwie ein Optimum an Arbeitsumgebung, jetzt vielleicht mal vom Arbeitsmodell abgesehen, was ein Arbeitgeber bieten sollte, damit die oder wofür sich die Menschen dann tatsächlich entscheiden, ne, zu dem und dem Arbeitgeber zu gehen? Also was sollte da drinstehen, was jemand zu bieten hat?
Ja. Also ich glaube, dass die Arbeitsumgebung gerade für einen Arbeitgeber in der IT natürlich auch so ein bisschen Ausdruck dessen ist, was für einen Stellenwert hat die IT in dem Laden. Ne? Sind sie innovationsbereit? Sind sie investitionsbereit? Ich könnte jetzt keine technischen einzelnen Komponenten nennen, wo sie sagen, Mensch, das muss der Hersteller sein oder das Setup. Aber klar, die ganze Arbeitsumgebung muss natürlich auch auf hybrides Arbeiten ausgelegt sein. Also virtuelle Teams sind ja auch der Normalfall inzwischen. Also wenn die Kollegen schon vielleicht nicht im Ausland sitzen, dann sitzt der Dienstleister im Ausland und da würde ich sagen, haben sich die Standards einfach sehr, sehr weiterentwickelt in den letzten Jahren.
Haben sich die Unternehmen eigentlich auch weiterentwickelt bei der, wie ich sag mal so, Steuerung, Führung virtueller Teams oder bei der Gestaltung der Zusammenarbeit, der hybriden Zusammenarbeit, der Zusammenarbeit in virtuellen Teams? Also merkt ihr da, dass sich da ein bisschen was bewegt hat in den letzten Jahren?
Ja, also klar, die technischen Lösungen, um das Ganze zu managen, haben natürlich stark zugenommen, ne? Also die ganzen Online-Meeting-Funktionen und Videotelefonie etc. ist ja inzwischen auch schon Standard. Sozusagen, da gab es in den letzten 3-4 Jahren einfach auch auf breiter Basis durch Corona einfach so einen riesen Rush, dass das eigentlich jeder eingeführt hat. Ansonsten sind es, glaube ich, eher Kompetenzen, die Führungskräfte auch lernen mussten oder weiterhin lernen müssen, weil natürlich, wenn so ein Team-Meeting jetzt virtuell stattfindet, dann musst du viel stärker moderieren und Leute einbeziehen, die jetzt vielleicht gerade sich, weiß ich nicht, aus der Slowakei virtuell einklinken und wenn du halt nicht alle Bildschirme im Blick hast, so, dann vergisst du vielleicht einen Kollegen die ganze Zeit oder merkst nicht, wenn der Technik Probleme hat, was ja leider auch immer mal wieder vorkommt. Also ich glaube, man muss schon aufmerksamer führen und stärker moderieren, damit man den gleichen Output an Informationen an alle rauskriegt. Das ist gar nicht so einfach, trotz aller technischen Möglichkeiten.
Du bist ja auch selbst Führungskraft, ne? Führst du auch hybride Teams, also sozusagen hybride Arbeit? Welche Tipps kannst du da ganz konkret geben? Also was würdest du da jemandem mitgeben, der jetzt sagt, okay?
Ja, also klar, das eine ist natürlich, man braucht etablierte Formate, sodass man im regelmäßigen Austausch zu allen Leuten ist. Ich meine, das ist, wenn man in Präsenz führt, ist das auch hilfreich, aber ergibt sich ja oft auch zwangsläufig, wenn man den Leuten auf dem Flur über den Weg läuft und auch anlassbezogen reden kann. Wenn du halt hybrid oder virtuell führst, dann musst du halt diese Formate planen. Das ist eine andere Organisationsform, ne? Weil ansonsten kann es halt passieren, dass du mit einer Person vielleicht 2 Wochen lang gar nicht sprichst, wenn da in dem Projekt nichts aufpoppt oder so. Und dann geht halt auch kulturelle Identität verloren, da gehen Informationen verloren, ja, oder ist vielleicht dann auch die Zielsetzung unklar. Deswegen muss man einfach diesen regelmäßigen Austausch stärker pushen. Und ich glaube, was auch hilfreich ist, wenn die Leute halt auch regelmäßige Formate haben, untereinander sich auszutauschen im Team, weil du kannst ja keine virtuelle Kaffeemaschine irgendwo hinstellen, an der sich dann alle irgendwie treffen, ne, sondern dafür brauchst du halt irgendwie Ersatz, ja, dass die Leute sich zusammengehörig fühlen und vielleicht nicht immer nur bei Konflikten dann irgendwie aufeinandertreffen.
Ich habe eine Frage, ist vielleicht so ein bisschen so eine Klammer drumherum über das, was wir gerade besprochen haben, beziehungsweise auch was wir am Anfang besprochen haben. Merkt ihr, dass die Vermittlung, also die einzelne Vermittlung schwieriger wird aufgrund der Rahmenbedingungen, die sich geändert haben? Ne? Wir hatten ja am Anfang besprochen, die SAP-Sache, ne, und dann kann ich das quasi einführen. Jetzt wird es komplexer, es wird agiler. die Arbeitswelten ändern sich. Ne? Wir hatten über die hybriden Sachen gesprochen. Also merkt ihr, dass dadurch eben die Vermittlung schwieriger wird oder ist es dann einfach ein bisschen anders, dass man anders guckt, wie ist die Person, ne? Passt die in die Rolle rein, kann die sich anpassen, kann die sich nicht anpassen?
Schwieriger würde ich sagen nicht, aber es hat sich definitiv geändert, wenn ich schaue, wie Unternehmen heute rekrutiert oder auch wie wir heute rekrutieren und wie wir vor Corona insbesondere rekrutiert haben. Also früher war es eigentlich Standard, dass die Unternehmen 1 bis 2 persönliche Interviews mit einem Kandidaten führen vor Ort und danach ist eine Entscheidung gefallen und das war's. So, dann sind halt ja zwangsläufig eben während Corona die virtuellen Formate dazugekommen und am Anfang gab es schon eine kurze Phase, wo ich sagen, breite Skepsis da war. Also manche Unternehmen konnten sich ja gar nicht vorstellen, dass so ein persönliches Gespräch durch ein digitales ersetzt wird. Manche Unternehmen haben auch zum allerersten Mal überhaupt Personen eingestellt, die vorher nie jemand persönlich gesehen hat. Aber ich muss sagen, mit den, also wir nutzen die ja auch, die Videoformate für Erstinterviews zum Beispiel mit Kandidaten. Das ist inzwischen auch total etabliert. Also inzwischen haben wir eigentlich kaum Kunden, die nicht mindestens eines der persönlichen Gespräche in virtueller Form machen. Einfach weil es zeitsparend ist und man das schneller vereinbaren kann. Und wenn du halt ein strukturiertes Interview führst anhand eines Leitfadens, sodass du die Interviews untereinander vergleichen kannst, dann ist inhaltlich das ja nichts anderes, was in dem virtuellen Gespräch rauskommt, als wenn du dich persönlich zusammensetzt. Was halt regelmäßig eine Überraschung ist, wenn man sich danach dann persönlich sieht und wenn jetzt jemand außergewöhnlich groß oder außergewöhnlich klein ist, so dann gibt es dann oft immer so einen Hallo-Effekt, aber ich glaube, die fachliche Qualifikation und selbst so das Thema Bauchgefühl und zwischenmenschliches Matching kann man, wie ich finde, sehr, sehr gut mit so einem virtuellen Gespräch schon mal zumindest eine gute Indikation bekommen. Ja,
ja, das glaube ich auch. Ja, das habe ich auch öfters. Ich bin relativ groß, dass dann Leute so, wir dachten, du bist eigentlich kleiner.
Ja, das höre ich auch häufig.
Echt, ja. Oder Leute, ja, wo ich mich dann immer frage, wie kommt ihr darauf? Also, wie, ja, wieso? Aber ja, es ja, ist.
Nee, also es sind insofern, die Prozessschritte sind dann jetzt ein bisschen anders, ne? Dadurch, dass eines von im Schnitt, sage ich mal, 2 Gesprächen virtuelles ist, kommt man sogar schneller zu einer Entscheidung oft, ja, weil dann die Feedbackzeiten zwischendrin vielleicht nicht so lang sein müssen, weil man irgendwie die persönlichen Terminkalender nicht so stark koordinieren muss, wenn der, also oft ist ja auch so auf Unternehmensseite, wenn du 3 Ansprechpartner oder 2 in einem Interview haben willst, die sind ja inzwischen auch nicht immer jeden Tag im Office, ja, und dann den einen Tag zu finden, wo alle da sind, persönliches Gespräch stattfinden kann, auch da ist es ja eine wahnsinnige Beschleunigung, wenn die sagen, egal ob der gerade in Kuala Lumpur oder in Heidelberg ist, der schaltet sich jetzt per Teams zu und kann sich einen Eindruck machen, das ist schon hilfreich, aber insofern würde ich sagen, eher ein positiver Effekt.
Was ich gerade so mitnehme, so aus dem Gespräch, ja, ne? Also die Nachfrage nach IT-Skills generell ist schon relativ stabil, aber es verändert sich halt sehr stark im Skillbedarf, ne? Also wenn man dann sozusagen reinschaut und da hat dieses Thema KI natürlich schon großen Einfluss drauf, sicherlich auch noch ein paar andere Sachen. Vielleicht nochmal so zusammenfassend, ja, also in Richtung einerseits IT-Fachkräfte, andererseits Unternehmen, ja, also gibt es da so 3, 4 Tipps, den du geben kannst, also wohl erstmal IT-Fachkräfte, wie solltet ihr euch aufstellen, ja, wenn ihr in diesem Markt, der sich verändert, der sich ja auch weiterhin verändert, um erfolgreich zu sein und dann natürlich auch nochmal umgekehrt auch für Unternehmen, um erfolgreich zu rekrutieren.
Ja, also ich glaube, bei Bewerbern im IT-Umfeld ist natürlich ganz wichtig, dass dieses, was wir vorhin hatten, dieses Thema lebenslanges Lernen, dass das klar aus der Bewerbung vielleicht auch schon heraussticht, dass man merkt, das ist jemand, der sich nicht nur eben im Rahmen seiner Schul- und, weiß ich nicht, Ausbildungszeit mit dem Thema fachlich beschäftigt hat, sondern das kann sichtbar werden, wenn man sich, weiß ich nicht, nebenbei in Fachforen engagiert oder, auch im Hobbybereich vielleicht irgendwie tätig ist oder wenn man sieht, dass jemand auch vielleicht mal Eigeninitiativ eine Fortbildung besucht hat oder irgendwelche Kongresse, Seminare besucht hat und nicht eben nur dann, wenn der Arbeitgeber gesagt hat, so hier, wir zahlen dir Zertifikat ABC, weil wir das übermorgen einführen wollen. Das ist schon ein starker Ausdruck dessen, was Unternehmen gerade brauchen, weil es, also durch diesen stetigen Wandel in der Technologie ist es weniger wahrscheinlich, dass du heute jemanden findest am externen Arbeitsmarkt, der genau diese Summe an Toolkenntnissen in der Ausprägung, wie du es in deiner eigenen Landschaft als Arbeitgeber vielleicht gerade anwendest, dass du den findest. Umso wichtiger ist es halt, dass das jemand ist, der nachweislich über den Tellerrand guckt und sich für so Themen interessiert, weil das dann natürlich auch einfach die Prognose leichter macht, dass der da reinkommt oder sie.
Dazu noch kurz, was ich auch mal gehört habe, was wichtig ist, außer berufliches Engagement, ne, wenn sich jemand jetzt wirklich engagiert in einem Verein zum Beispiel ehrenamtlich, ne, oder andere Tätigkeiten machst, dass du siehst, diese Person kann sich halt auch mit anderen Themen beschäftigen, wie du sagst, über den Tellerrand rausgucken, ne, die hat da eine Motivation für, die kann sich für Themen begeistern und so weiter, ne. Und wenn jemand jetzt irgendwie für sich einen Sportverein führt oder sowas, dann zeugt das ja auch schon von einem gewissen Skill-Level, was ich jetzt in Richtung Führungskraft zum Beispiel halt mitbringe oder so, also Organisationstalent genauso, ne, wenn ich irgendwie eine Mannschaft koordiniere, dann kann das ja auch ein guter Indikator sein für mein berufliches Umfeld.
Ja, absolut. Manchmal liest man auch ganz lustige Sachen in den Lebensläufen. Also ich hatte mal eine Bewerbung als, ich glaube, Teamleiter war das, dann stand aber Führungserfahrung, stand dann im Lebenslauf 3 Jahre Squadleader bei World of Warcraft. Dann habe ich gesagt, ja, okay.
Würde ich gar nicht mal so abtun, ne? Also ich glaube, das ist
genau,
gar
nicht so. Wenn man in die Gaming-Szene reinguckt, das ist ja schon ein stressiger Job.
Ist schon stressig, ne? Also ich sehe das auch bei mir. Ich bin im Verein relativ stark. Das ist wie Kindergarten. Also ich könnte Kindergärtnerin werden, wenn ich mich jetzt bewerben würde.
Führungskraft.
Aber die würden mich nehmen.
Bei der Arbeitsmarktklage hättest du auch gute Chancen, eingeladen, eingestellt zu werden, glaube ich.
Richtig, genau.
Ja. Aber der Kandidat ist leider nicht eingeladen worden. Da hätte der Arbeitgeber sich gewünscht, dass das auch im professionellen Umfeld noch ein bisschen Führungserfahrung da gewesen wäre.
Ah, ja, okay. Na gut. Kann man verstehen. Ja, nachvollziehbar.
Genau. Also die künftigen Fachkräfte sich breit halten, zeigen, dass man, also lernbereit sein, das aber natürlich dann auch zeigen, so in der Bewerbung, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Wie sieht es aus Sicht der Unternehmen, um die Leute ranzubekommen, die man haben will und braucht, gerade in einer KI-Welt oder KI-geprägten Welt.
Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das so stark mit KI zu tun hat, aber es ist natürlich, das eine ist, dass man sich nahbar zeigt, so auf den ersten Schritt. Also gut ist halt immer, wenn ein Bewerber von außen schon einen relativ guten Eindruck bekommt, ne? Das sieht man auf manchen Karriere-Websites, dass dann Erfahrungsberichte drauf sind zum Beispiel. Manche geben auch explizit Auskunft darüber, was haben wir für ein technisches Setup hier. Für manche ist das ganz interessant zu hören. Oder wenn man über verschiedene Projekte vielleicht auch Einblicke gibt, ne, weil irgendwo, also meistens ist es dann in den Bewerbungsgesprächen, dass du ja irgendwann als Arbeitgeber auch feststellst, dass sich die Situation von da bewirbt sich einer, dass die ja irgendwann so auf Augenhöhe kommt, vielleicht sogar kippt, dass du sagst, okay, jetzt bewerben wir uns und merken, das ist jemand, das können wir uns total gut vorstellen. Und dann ist es natürlich heute so, trotz des rückläufigen Fachkräftemangels, dass die guten Leute, von denen wir eben gesprochen haben, mit wirklich relevanten Kenntnissen, die haben ja trotzdem vielfach alternative Angebote, sodass man dann ja in direkten Wettbewerb eintritt und dann natürlich schon auch punkten muss, dass man jetzt bei Benefits beispielsweise, bei der technischen Ausstattung, aber auch bei den Projekten, die man vielleicht so in der Pipeline hat, dass man so ein bisschen Eindruck gibt vom Big Picture, wo wollen wir eigentlich hin? Also auf welche Reise nehmen wir dich hier mit, wenn du diesen Job morgen anfängst, so wo wollen wir denn in 2-3 Jahren sein? Das war ja früher so eine klassische Frage immer von Personal an, wo siehst du dich in 2-3 Jahren? Man immer überlegt, ob man irgendwas Sinnvolles findet. Aber andersrum ist es ja total spannend, wenn ich als Arbeitgeber in der IT, also mal gut aufgestellt bin, dann habe ich ja eine Roadmap oder eine Strategie, die jetzt mal, bin ja auch aussagekräftig, wo will ich denn jetzt eigentlich hin in den nächsten 2-3 Jahren? Und dann kann man eben auch als Bewerber so ein bisschen die Fantasie entwickeln, okay, was könnte da noch an Teilprojekten kommen, was für relevante Technologien, und das ist natürlich immer spannend, ja.
Ja, auch jenseits von Corona. Also ich denke natürlich auch ganz stark auch in Richtung KI und wie verändern sich die Sachen. Wohin geht da aus deiner Sicht die Entwicklung? Also was siehst du da? Welche Themen werden uns demnächst beschäftigen?
Ja, ist total spannend. Also wir kriegen natürlich viel mit am Markt und es gibt auch mal viel Prognosen, wo das Ganze hingeht. Manche bestätigen sich da, manche nicht. Am Anfang zum Beispiel haben uns ganz viele gesagt, ja, merkt ihr denn schon diese ganzen neuen Berufsbilder, Prompt Engineers zum Beispiel, also kann ich jetzt nach ein paar Jahren sagen, die gibt es in Festanstellungen so ausgeschrieben fast nie, ja, weil das niemand Vollzeit macht, sondern das ist irgendwie Teil einer jeden Tätigkeit geworden, dass man sich Prompts bastelt. Auf der anderen Seite merken wir halt jetzt schon, dass KI teilweise den Fachkräftemangel, der strukturell weiterhin vorherrscht in der IT, an der anderen Stelle einfach abmildert, ja, weil man dann vielleicht doch nicht irgendwie diese 2 Personen braucht, um die Aufgaben zu erledigen, sondern operativen Teil einfach durch KI abarbeiten lassen kann. Jetzt gerade natürlich auch in den Phasen, wo viele Unternehmen Kosten sparen, effizienter sein wollen, ist auch noch nicht ganz raus, wie weit kann das Thema eben auch tragen, indem es Aufgaben übernimmt oder ersetzt. Das ist wahnsinnig facettenreich und im Prinzip jede Woche gibt es da neue Anwendungsfälle und neue Sachen, die wir beobachten.
Danke nochmal für den Hinweis mit den Prompt-Engineers. Das hat mich nochmal interessiert. Also da siehst du gar nicht so, das war ja mal vor einem Jahr total heiß diskutiert. Ich merke es aber jetzt auch, wenn man es nutzt, dann hilft einem ja die KI schon selbst, die Prompts zu erstellen. Und insofern ist das vielleicht gar nicht mehr so das ganz heiße Thema.
Ja, also ich glaube auch, dass das vielleicht so eine Fehldeutung war. Das Prompt Engineering an sich ist total wichtig. Das machen wir alle inzwischen bei der Arbeit. Also zumindest, wenn wir regelmäßig KI einsetzen. Aber dass man jetzt jemanden hauptberuflich einstellt, der für alle Unternehmen die Prompts baut, das wird ja auch irgendwie, weil du brauchst ja schon auch Fachwissen für jeden einzelnen Anwendungsfall. Und da fehlt mir auch die Fantasie, wie jemand das ganze Unternehmen so gut kennen soll, dass er für jeden jetzt noch 3 Prompts bastelt.
Das stimmt. Wolltest du dich bewerben, Andreas, oder?
Man denkt ja immer mal so drüber nach, was man
noch
so.
Vielleicht kommt das ja noch. Ja. Ändert sich ja vieles und sehr schnell in der KI.
Dann bleibt mir noch zu sagen, erstmal vielen Dank, Andreas, für deine Zeit. Ich habe einiges gelernt und vor allen Dingen glaube ich, dass wir eine neue Zeitrechnung installieren müssen. Also jetzt nicht mehr nur vor oder nach Christus, sondern wir müssen jetzt die Zeitrechnung vor und nach Corona implementieren, weil ich habe auch hier wieder bei dem Gespräch mit dir gemerkt, dass es gibt eine Zeit vor Corona, da haben wir das anders gemacht als nach Corona. Und ich glaube, das trifft hier auch nochmal ganz, ganz deutlich zu. Also es hat sich viel verändert seit der Zeit, ne? Spätestens jetzt oder auch eigentlich schon vorher müssen Unternehmen darauf reagieren, um die Fachkräfte für sich gewinnen zu können. Anders wird es auch nicht funktionieren an der Stelle und beziehungsweise dann Fachkräfte auch auf der anderen Seite eben auf die technischen Möglichkeiten, die sich heute hier uns bieten, da natürlich flexibel bleiben und lernwillig an der Stelle. Also nochmal, Andreas, vielen lieben Dank für deine Zeit und die tollen Einblicke in den Arbeitsmarkt, in den Fachkräftemarkt und in die Unternehmen rein. Also vielen Dank an der Stelle.
Danke euch.
Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder bei Time for Work. Macht's gut. Ciao. Heute mal von einem Randthema gehört, Andreas. Ist ja auch mal spannend zu wissen, wie ich habe es am Anfang gesagt, keine Arme, keine Kekse, wo kommen die Leute her? Ne?
Genau. Ja, und trotzdem ist es wichtig auch für die Gestaltung von Arbeitsumgebung, weil man braucht ja die IT-Fachkräfte. Und ich glaube auch in der IT, im IT-Arbeitsmarkt wirken ja auch die Entwicklungen zuerst rein. Ja, also und ein bisschen was haben wir ja da auch erfahren, wie wirkt sich da KI aus, ja, auf diese ganzen, wie sagt man, auf die ganze Nachfrage, aber auch auf die ganze Gestaltung von Arbeitsverhältnissen. Und das ist, glaube ich, schon auch wichtig, das mit zu beachten und mitzuwissen, wenn man Workplaces gestaltet.
Das ist richtig, ne? Das ist richtig, ja, klar. Kommt nicht von irgendwoher. Solltet ihr bei euch KI-Projekte durchführen gerade und ihr wollt davon spannenden Sachen berichten, was ihr gerade macht, über Prompting, habt ihr vielleicht einen eigenen Prompt-Engineer eingestellt und könnt uns sagen, was der den ganzen Tag macht? Wir wissen es nicht. Dann bitte her damit, wir unterhalten uns gern mit euch. Ansonsten findet ihr uns natürlich auf allen Plattformen, auf LinkedIn, Sandra Brückner, Andreas Stieler, eure Hosts hier bei Time for Work. Und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.